Kurz Paco, wie ihn die meisten kennen. Ich mache keine großen Worte, bitte leitet das euer Gehör, Paco.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele Dinge passieren um uns herum. Viele Dinge passieren um uns herum, ohne dass wir uns von ihnen beeinflusst fühlen. Und viele Einflüsse, die unser Leben jeden Tag bestimmen, treten uns als fremde, unbeherrschbare Mächte gegenüber. Viele Menschen und leider gerade auch viele Studentinnen und Studenten fühlen sich diesen sogenannten Mächten gegenüber hilflos, schutzlos und unterlegen. Mir erscheint das alltägliche Tun und Denken vieler Mitmenschen immer öfter beherrscht von Lethargie und einem gewissen Getriebensein. Eine Einstellung, die den Menschen als Opfer der Umstände erscheinen lässt. Die Ansicht, man könne die Dinge um einen herum eh nicht verändern, geschweige denn sie richtig verstehen, erscheint vielen in unserer globalisierten und technisierten Welt als bittere Erkenntnis. So scheinen Studiengebühren als letzter Ausweg in eine blühende Zukunft der Bildung zu führen. Doch ist Misstrauen angesagt. Kritik, konstruktive Kritik erscheint nötig, um uns von beschönigenden und einseitigen Vorstellungen, Allgemeinplätzen und Versprechungen nicht verführen zu lassen. Viele zweifeln nicht an der Unabänderlichkeit der ökonomischen Zwänge, die uns nicht nur zu Studiengebühren, sondern auch zu Abstrichen im Sozialsystem, zu Einschränkungen im Gesundheitssektor oder zu Zugeständnissen an immer neue Sicherheitsforderungen im Namen eines weltweiten Kampfes gegen den Terrorismus zwingen. Viele zweifeln auch nicht an der neoliberalen und neokolonialen Politik, die mittlerweile das Handeln vieler Regierungen bestimmt. Und leider zweifeln auch viel zu wenige an den besonders in einigen Massenmedien veröffentlichten, unhinterfragten Grundannahmen, die unsere eigene Kultur, unser Wertsystem als allgemein bindend, unsere Vorstellung von Freiheit und Politik, Demokratie und Menschenrechten bedingungslos als zwingend auch für andere Menschengruppen dieser so vielgestaltigen Welt ansehen. Immer weniger werden gefährliche Tendenzen hinterfragt, die, und hier sind Parallelen zum längst vergangenen 19. Jahrhundert sichtbar, das Fremde als barbarisch und wild und das eigene als überlegen und fortschrittlich ansehen. Die Geschichte zeigte nicht erst einmal, zu welchen Folgen die Überheblichkeit und die Überschätzung der eigenen Wertvorstellungen führen kann, in welche gefährliche Fahrwasser uns eurozentrische, koloniale und damit oft verbunden rassistische Strömungen führen können. Davon können gerade die Deutschen ein Lied singen. Wir stehen hier, um unserer Meinung Ausdruck zu verleihen, um auf die prekäre Lage auch an den Universitäten hinzuweisen. Wir stehen hier überzeugt von der Notwendigkeit, unseren Beitrag für eine differenzierte und ausgewogene Sicht auf die Probleme unserer Welt zu leisten. Eine Welt, deren Komplexität und Verwobenheit oft mit dem Schlagwort Globalisierung vereinfacht wird. Doch diese sogenannte Globalisierung ist ein komplizierter Prozess, in dem es die Menschen sind, die sich die technischen Innovationen aneignen. Es sind diese Prozesse, in denen neben den verschiedenen Dingen an sich auch die unterschiedlichen Wertvorstellungen eine Rolle spielen. Wollen wir aber nun mehr darüber erfahren, welche Auswirkungen diese Innovationen in fremden Gesellschaften auslösen, kommen wir nicht umhin, uns mit den Wertvorstellungen eben dieser Menschen zu befassen. Wir können unseren Beitrag dazu leisten, diese komplizierten Prozesse zu verstehen. Wir möchten als Teildisziplin und im Schulterschluss mit den anderen Kultur- und Geisteswissenschaften Licht ins Dunkel selbstgefälliger Überheblichkeit bringen. Wir möchten die komplizierten Fragen der Welt eben nicht mit pauschalisierenden Antworten verschleiern. Wir möchten eben die Stereotypen vermeiden, also die eingebürgerten Vorurteile, die es täglich in so großer Zahl umgeben. Wir machen aber auch darauf aufmerksam, dass die technische Entwicklung und stabile Zukunft der Gesellschaften der Erde eben auch die Beschäftigung mit den Identitäten und Wertvorstellungen der Menschen dieser Welt verlangt. Denn wir leben nicht auf einer Insel der Glückseligen und viele Probleme der Welt betreffen uns alle. Doch liegen uns Steine im Weg. Die Zukunft hochtechnisierter Gesellschaften wie der unsrigen verlangt gut ausgebildete Menschen, Fachleute, aber eben nicht nur Techniker, sondern gerade auch Fachleute, die sich mit den Vorstellungswelten der Menschen beschäftigen. Die Kulturwissenschaften leisten so ihren Beitrag für eine friedlichere und sichere Welt. Sicherheit, ich zögere ein wenig, dieses missbrauchte Wort hier zu benutzen, aber warum nicht? Doch meine ich hier vor allem die tieferen Ursachen einer uns angeblich bedrohenden Unsicherheit. Ich meine soziale Unsicherheit und Perspektivlosigkeit. Wir haben nicht nur eine Perspektive, sondern viele. So viele Kulturen es auf dieser Welt gibt und noch mehr, so viele Menschen es gibt, so viele Perspektiven gibt es. Wir als angehende Ethnologen möchten die verschiedenen Perspektiven kennenlernen, verstehen lernen. Wir möchten die anderen Vorstellungswelten von innen heraus erleben und so verstehen. Dabei haben wir eine kulturrelativistische Herangehensweise, die das Fremde als das Andere respektiert und akzeptiert. Und das heißt nicht etwa, die Augen vor Hass, Ausbeutung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu verschließen, sondern eben zu ihren Wurzeln vorzudringen. Indem wir zum gegenseitigen Verstehen und zum Verständnis fremder Lebensentwürfe beitragen, können Vorurteile und Feindbilder als das, was sie sind, nämlich als Konstrukte, entlarvt werden. Damit leisten wir unseren ethnologischen Beitrag für eine sicherere Welt. Doch erfolgt die Verteilung von Geldern in unserer Gesellschaft immer mehr nach scheinbar ökonomischen Maßstäben. Technische Innovationen werden als Allheilmittel nicht nur für unseren Alltag, sondern auch für die Probleme der Welt angesehen. Doch was bringt technischer Fortschritt, der ohnehin sozial ungleich verteilt wird, in eine Welt, in der sich keiner versteht? Ende des 21. Jahrhunderts werden an die 10 Milliarden Menschen diesen Planeten bevölkern. Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten und in ihm sehe ich auch große Chancen. Aber wer glaubt, der technische Fortschritt allein könnte die Probleme unserer Welt lösen, der irrt gewaltig. Die scheinbar ökonomische und oft kurzfristige Ausgabenplanung der Regierungen und eben auch unseres Bildungsministers verhindert aber bei vielen von uns Studentinnen und Studenten eine angemessene Ausbildung. Chronische Unterfinanzierung, unzureichende Betreuung der Studierenden, mangelhafte Finanzausstattung, überfüllte Hörsäle und viele andere untragbare Zustände gehören zur Tagesordnung. Und die bevorstehenden Studiengebühren werden die Lage noch verschärfen. Dieses Land kann es sich schlichtweg nicht leisten, junge Menschen aus finanziellen Gründen daran zu hindern, ein Studium anzustreben. Ich lehne das neue Hochschulrahmengesetz, das in wenigen Wochen zur Verabschiedung im Bayerischen Landtag ansteht, in seiner jetzigen Fassung daher entschieden ab. Doch was ich erhoffe, ist auch ein Bewusstseinswandel, dass nämlich Bildung als verfassungsmäßiges Recht und Allgemeingut von der zunehmenden Ökonomisierung verschont bleibt. Wissen ist nicht im luftleeren Raum angesiedelt, sondern überall auch Teil von Machtbeziehungen. Die Universitäten als Institutionen dieses Wissens stehen hier nicht außen vor. Und eben dieses Wissen ist unsere Chance. Wir sollten es demokratisch und sozial verteilen und vor allem vernünftig. Ich bezweifle die zunehmend marktwirtschaftliche Organisation der Universitäten. So ist die heutige Bildung aufgrund fehlender und fehlgeleiteter Investitionen immer mehr Massenabfertigung und verfolgt Quantität und nicht Qualität. So werden im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes eine möglichst hohe Auslastung mit Studierenden und eine hohe Anzahl an Studienabschlüssen pro Professor angestrebt. Weiter wird in der Exzellenzinitiative das Eintreiben von Drittmitteln als Indikator für die Bedeutung und Qualität der Lehre gemessen. Es wird nicht die Qualität der Lehre gemessen, sondern ihre Fähigkeit, sich gewinnbringend zu verkaufen. Somit wird eben nicht eine exzellente Bildung des Einzelnen gefördert, sondern die Abfertigung möglichst großer Kohorten, so die offizielle Sprechweise, an Studierenden. Ich habe nichts gegen eine ökonomische Planung von Teilen der Universität und bessere Öffnungszeiten einiger Sekretariate. Die Entschlackung der Lehre von unnützen Verwaltungsangelegenheiten und vieles andere mehr wären sicherlich ökonomisch sinnvoll und im Interesse aller. Aber Wissenschaft und ihr gesellschaftlicher Beitrag ist eben nicht direkt in einen Mehrwert umzurechnen. Ich kann den Nutzen von Erkenntnissen, gerade in den Geisteswissenschaften, nur schlecht in barer Münze messen. Aber zöge man daraus den Schluss, unsere Erkenntnisse seien nutz- oder sinnlos, begänge man einen gefährlichen Fehler. Betrachten wir zum Beispiel die 2003 angefertigte Verbleibsstudie über die Absolventen der Ethnologie in München, so wird schnell klar, dass Studierende dieses Faches nicht etwa zur Arbeitslosigkeit verdammt sind, sondern die Erwerbslosenquote mit 6,3% nicht höher als in anderen Studiengängen liegt. Und das bei einem Fach, das viele vor noch nicht allzu langer Zeit als Orchideenfach ansahen. So sind die Beschäftigungsmöglichkeiten vielfältig, ob in Wirtschaft oder Entwicklungszusammenarbeit. Die ethnologische Perspektive, aber auch ein ich-starker und gebildeter Mensch, sind für viele Arbeitsbereiche Schlüsselqualifikationen. Vorausgesetzt, die Studierenden können schon früh Erfahrungen in der praktischen Anwendung ihrer Kenntnisse sammeln und angemessen ausgebildet werden. Doch die Finanzmittel werden weiter gekürzt und der Streik der Lehrbeauftragten ist ein Zeichen dafür. Und das, obwohl sich Investitionen in geisteswissenschaftliches Humankapital scheinbar lohnen. Ein hässliches Wort, aber benutzen wir es ja einfach einmal. Einige Verantwortliche in Wirtschaft und Gesellschaft haben die Bedeutung dieses Wissens schon erkannt. Das Wissen, die Erkenntnis, dass es in unserer plurizentrischen Welt eben nötig ist, sich mit den Bedeutungswelten der Menschen vertraut zu machen. Weil diese Welten und die Träger dieser Welten, die Menschen, miteinander in Kontakt stehen. Wanderungsbewegungen sind keine Erfindung der Neuzeit. Aber die Debatten um Migration und Integration, eine behauptete Leitkultur und vieles mehr sind Teil unserer heutigen Diskussionslandschaft. Vorurteile sind menschlich, sie vereinfachen das Leben. Aber unsere Welt wird zunehmend schwieriger zu handeln, sie wird nicht einfacher. Wir können es uns nicht leisten, auf die schwierigen Fragen der Gegenwart mit vereinfachenden Argumenten des 19. Jahrhunderts zu antworten und so einer intoleranten und verständnislosen Zukunft den Weg zu bereiten. Beispiel. Beispiel Rütli-Schule in Berlin. Mit welch seltsamen Argumenten werden hier teilweise Kinder migrantischen Hintergrundes als das Übel und der Grund einer überkommenen Bildungslandschaft des 19. Jahrhunderts dargestellt? Ob die Gewalt an Schulen in Berlin in den letzten Jahren zugenommen hat, darf bezweifelt werden. Und die Probleme an der Rütli-Schule haben sicher vielerlei Gründe. Einer davon mag mangelnde Sprachkompetenz seitens der Schüler sein. Doch werden in der Diskussion die strukturellen Probleme verdeckt. Indem man Schwierigkeiten des Alltags ethnisiert, also ihre Gründe einseitig bestimmten Bevölkerungsgruppen zuschiebt, stellt man die Realität auf den Kopf. Einerseits erkennt man so die sozialen Schieflagen nicht, denen mittlerweile so viele Jugendliche ausgesetzt sind. Man sehe sich die Ausschreitungen in Paris an und die Untersuchungen des UN-Sonderberichterstatters für das Menschenrecht auf Bildern. Werner Munoz haben es gezeigt. Andererseits verstellt man sich den Blick auf die kulturellen Besonderheiten der Beteiligten. Wenn sich sozial benachteiligte und von der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzte Jugendliche, zum Beispiel völkischem Denken, siehe Neonazis, oder aber auch fundamental islamistischem Gedankengut bedienen, sollte dies zu denken geben. Es sollte als Symptom tiefer sitzender Ursachen untersucht werden, und indem man auf der Oberfläche einigen wenigen die Schuld zuschiebt, verkennt man die Realität. Man verkennt bestehende Schranken und Klassengegensätze und konstruiert neue ethnische und rassistische Schranken und Ausschließungen. Und die Folgen werden in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Verändert sich an dieser Situation nichts. Die Proteste in Frankreich haben uns auf die prekäre Lage der Jugendlichen und gerade auch der Studentinnen und Studenten aufmerksam gemacht. In Frankreich zweifeln einige an der Logik des Kapitals, an der Ökonomisierung immer größerer Teile des öffentlichen Lebens, an der Ökonomisierung der Wissenslandschaft und an der Perspektivlosigkeit daran. Es geht um nicht weniger als die Aufgabe eines staatlich regulierten Bildungssystems. Es geht um das Aufweichen demokratischen Einflusses und um die Perpetuierung und Verstärkung sozialer Benachteiligung. Wir wollen keine Universitätslandschaft, die von Marktkräften nur wenigen eine scheinbar profitable Bildung gewährt. Wir zweifeln und wir sind optimistisch. Wir fordern die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft auf, sich mit diesen Problemen ehrlich auseinanderzusetzen. Wir fordern Chancen, will heißen ausreichende Finanzierung der Bildung vom Kindergarten bis zur Uni. Und aus diesem Grund sage ich Nein zu jeglichen Studiengebühren. Abkehr von der scheinbar ökonomisch profitablen Bevorzugung der Technik und Naturwissenschaften. Wir fordern auch angemessene Bezahlung der Lehrbeauftragten als eine der Stützen universitärer Lehre. Und was wir bieten, sind junge, motivierte Menschen, die mit Enthusiasmus und Perspektiven die Probleme unserer Gesellschaften zu lösen helfen. Wir bieten eine Chance auf eine andere, nachhaltige Welt. Nehmen die Verantwortlichen dies nicht zur Kenntnis, werden sie schon bald mit den Folgen ihrer kurzsichtigen und einseitigen Politik konfrontiert werden. Dankeschön.